Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Rund 500.000 Menschen in Deutschland fühlen sich im falschen Körper gefangen. Sie möchten lieber Frau als Mann oder umgekehrt sein. Dr. Wolfgang Funk hat sich in seiner Münchner Schönheitsklinik auf Transgender-Operationen spezialisiert. Der plastische Chirurg hilft transidenten Menschen dabei, sich auch äußerlich dem Geschlecht anzunähern, dem sie sich zugehörig fühlen. Durch welche Eingriffe man den größten Effekt erzielen kann, wie Dr. Funk es schafft, den Vorstellungen seiner Patientinnen und Patienten vom eigenen Ich möglichst nahe zu kommen und was in Zukunft noch möglich sein wird, darüber spreche ich jetzt gleich mit ihm. Lieber Wolfgang, ich freue mich sehr, dich heute zu Gast zu haben und wir sprechen über ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja, wunderbar. Nochmals, ich bin wirklich glücklich, dass ich heute hier sein darf, Steffi. Einfach, weil mich das Thema, was wir heute besprechen, die Transition oder Transgender allgemein, diese ganzen Themenkomplexe, die darum sind, ich bin wirklich glücklich, weil es einfach eine Information ist, die man loswerden muss.
Ich starte gleich mal mit der ersten Frage an dich, lieber Wolfgang. Gibt es mehr Transfrauen, also Personen, die bei der Geburt männlich sind, sich aber im Körper einer Frau wohler fühlen, oder Transmänner?
Eine sehr spannende Frage. Jeder hat immer gedacht, das ist mindestens 50-50 oder annähernd 50-50. Es war einmal so von der Zählbarkeit, dass also die Menschen, die heute über 30, 35, 40 sind, da ist noch die Verteilung eher halb-halb. Bei der jungen Generation, bei den Jüngeren, die jetzt so 20, 15, 20, 25, 30 sind, die sind schon wesentlich differenzierter. Und ganz lustig, die Transmänner, also geborene Frauen, die dann zu Männern werden wollen, liegt ungefähr bei 35%. Die Frauen, die Männer sind und Frauen werden wollen, also die Transfrau, die liegen so zwischen 25 und 30 bis 35%. Also etwas darunter, ungefähr 10 bis 15%, je nachdem, wie man es sieht. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Block der Non-Binären, die jetzt auch mittlerweile dazukommt. Also es wird hochdifferenziert mit der Tendenz zur Transmännlichkeit.
Was ist für dich komplizierter, einen Mann optisch in eine Frau zu verwandeln oder eine Frau zum Mann zu machen?
Auch das muss man sehr differenziert sehen. Bei der sogenannten Transfrau, geborener Mann, die Identität wieder in die richtige Identität umzuwandeln als Frau, ist speziell im Gesicht hochkomplex, am Körper auch komplexer, im Genitalbereich bedingt, aber auch sehr komplex insgesamt. Ja? Beim Transmann spielt die FFS eher eine untergeordnete Rolle, weil die Hormongabe, das heißt also das Testosteron, schon so viel Männlichkeit im Ausdruck, sprich Haarwachstum, die Haare fallen aus, andere Haare kommen, die Härte des Gesichtsausdrucks, die Relativierung oder die Reduzierung des subkutanen Fetts, all das spielt eine Rolle, um die Männlichkeit auszudrücken im Gesicht. Und das macht einfach nur das Testosteron, ohne dass wir irgendwas machen. Körper ist natürlich klar. Ne? Also die Frau hat normalerweise zwei mehr oder weniger stark ausgeprägte Brüste. Die sollten dann entfernt werden, das ist dann die Körperarbeit, die man dann macht, und dann im Endeffekt dann noch das Penoid. Aber ganz weit im Vordergrund steht bei dem Transmann die Entfernung der Brust.
Und wie lange ist diese Transformation mit dem Testosteron und so? Wie viel Zeit ist es ungefähr, wie du die Patienten oder den Patienten begleitest dann?
Ja, spannend. Jetzt nicht nur jetzt von mir gesprochen, wie lange ich sie persönlich begleite, sondern insgesamt diese ganze Transition, wie lange sie dauert. Ich sage das immer. So eine normale Geburt dauert zwischen 10 Minuten und 10 Stunden, irgendwie sowas. Und eine Geburt eines Transmenschen braucht 4 Jahre, 5 Jahre. Das heißt, wir haben ja erstmal die Exploration, ist es überhaupt wirklich ein echter Transgender? Oder müssen wir den in eine andere Gruppe irgendwo einreihen? Wenn das dann der Fall ist, dann startet die Hormontherapie, noch in der Kombination mit der Psychotherapie. Und danach beginnen dann erst dann die chirurgischen Maßnahmen. Und die chirurgischen Maßnahmen für sich dauern so um die 2 Jahre. Wenn es ganz schnell durchgezogen wird, auch mal in einer Jahresfrist. Aber das muss dann schon sehr optimal abgestimmt sein. Wenn man jetzt aber hingeht und zum Beispiel im Gesicht, wo wir ja sehr viele ästhetische Zonen oder Ausdruckszonen konzentriert haben, sprich jetzt die ganze Stirn, der ganze Stirnwulst, die Augenform, die Nasenform, das Mittelgesicht, Mund, die Lippenstruktur, der Unterkiefer und der Adamsapfel. Das sind ja 7, 8 Operationen, teilweise sogar differenziert nochmal im Stirnbereich, nochmal 2, 3 dazu. Also um die 10 Operationen, die da gemacht werden, die kann man auch alle einzeln machen. Machen wir die alle einzeln, bist du nur 2, 3 Jahre nur im Gesicht dabei.
Ja, das ist unglaublich.
Ist natürlich jetzt nicht wirklich anzuraten. Drum ist auch mein Credo, das Gesicht als stärkster Ausdrucksfaktor innerhalb der Transition sollte auf einmal gleich richtig gemacht werden. Damit die Geburt, damit die soziale Integration schon mal läuft, dass die soziale Akzeptanz einfach da ist. Und das sieht man ganz wunderbar und schön.
Und was lassen die Menschen in der Regel zuerst machen? Also wozu rätst du ihnen? Weil es den größten Effekt hat, also Gesicht sagst du, und dann gehst du weiter durch den Körper? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, wir starten erst mit einer kleinen Veränderung, weil jemand noch nicht sicher ist? Also du bist da der Experte.
Also genau, da hast du jetzt zum Beispiel schon mal einen Punkt angesprochen, der ganz wichtig ist. Sicher zu sein.
Ja, ich glaube, das stelle ich mir so vor.
Ja, ja. Diese sogenannte Sicherheit, die muss natürlich vorher absolut feststehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass da noch irgendwo eine Unsicherheit da ist, dann musst du so eine Operation auch mal verschieben zeitlich. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Patient, der Transgender, bestimmt, was für ihn persönlich wichtig ist. Es gibt welche, für die ist die Genitalchirurgie ganz entscheidend. Man darf eins nicht vergessen, diese Menschen kommen ja auf die Welt in einem emotionalen Ungleichgewicht gegenüber ihrem eigenen Körper. Das heißt, wir sprechen ja davon Inkonkurrenz. Ja? Die mögen oder die ekeln sich teilweise sogar vor ihrem Geschlechtsteil. Dann ist das natürlich das Erste, was man angeht, um da eine psychische Stabilisierung zu gewährleisten. Ja? Andere sind vom Haaransatz, andere sind von der Nase oder andere sind von den Brüsten, wie auch immer. Also das sind erstmal die ersten Dinge, die man macht. Chirurgisch, strategisch würde man manchmal sogar etwas anders vorgehen, medizinisch gesehen. Aber gerade in diesem Fall muss man die ersten Heartbreaker, mehr oder weniger, die sollte man zuerst mal angehen, um dann den ganz normalen chronologischen Ablauf dann zu gewährleisten.
Und wenn jetzt die Patientin oder der Patient bei dir ist, ist er sich schon sicher?
Also ganz grundsätzlich, die Menschen, die zu uns zur chirurgischen Transition kommen, die sind sich zu 99,9% sicher. Weil die durchlaufen ja schon vorher ein, zwei Jahre dieses ganze Prozedere und die werden ja immer wieder so ein bisschen aufgewühlt und wachgerüttelt, ob es wirklich der richtige Weg ist. Der diesen Weg geht, der macht das aus tiefster, ich will noch nicht mal sagen Überzeugung, sondern es ist ein tiefliegendes Muss, dass sie das machen müssen, um überhaupt zu existieren als Mensch. Das ist für die Grundvoraussetzung. Also die wirklich zu uns kommen, die haben tiefste Wünsche, das in dieser Form zu machen. Und wir sind im Prinzip die Helfer, die quasi ihnen zur Seite stehen, um diesen Weg gehen zu können. Früher gab es diese ganzen Möglichkeiten und technischen Möglichkeiten nicht so wirklich, aber heute können wir es tun und auch mit einer sehr hohen Qualität und mit einer sehr guten Reinheit in der Aussage.
Und wie alt sind die Patientinnen und Patienten, die zu dir kommen? Fangen die mit 20 an oder schon früher? Ich meine, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es auch eine Altersgrenze, wo man operieren darf.
Genau, da ist selbst die Politik noch sehr stark am Kämpfen und keiner weiß es so wirklich. ich frage fast alle meine Patientinnen oder Patienten, ab wann haben sie denn für sich selber festgestellt, dass sie im falschen Körper sind? Und da kommen in ungefähr 60-70% kommt die Aussage, tja, so unwohl gefühlt, schon mit 4, 5, 6 Jahren, also extrem jung. Natürlich wusste ich nicht, dass ich trans bin, weil das Wort kannte ich überhaupt gar nicht. Meine Eltern damals auch noch nicht. Jetzt mittlerweile sind die Leute besser aufgeklärt. Dann weiß man sowas eventuell. Aber so richtig dann in die Transition oder in das Ungutgefühl kam ich dann so mit Eintritt in die Pubertät. Und da hatte ich das natürlich dann extrem stark ausgeprägt. Für mich als Chirurg, ich würde es fast lieber sehen, wenn die hormonelle Therapie schon etwas früher einsetzen könnte. Das ist aber erstmal ein chirurgisches Denken. Ne? Ich muss das ja ganz in dem großen Package sehen des gesamten Menschseins. Und da ist eigentlich die Strategie, die momentan gefahren wird, auf jeden Fall mal gut nachvollziehbar. Wir wollen zuerst, dass es wirklich absolut bewusst ist, dass der Patient für sich auch eine klare Entscheidung treffen kann. Und dazu erfordert es natürlich dann auch eine gewisse Erwachsenenentscheidung. Ja, und so lassen wir die Patienten leider, sage ich erstmal, in die Pubertät gehen und dann die Pubertät erstmal die ganzen männlichen und weiblichen Züge sich entwickeln, um sie dann nachher wieder ab 18 wieder zurückzuformen. Es wäre fast besser, rein für den Menschen es früher machen zu können. Nur da laufen wir dann eventuell Gefahr, dass wir zu früh dem Patienten schon den Weg seines Lebens vorgeben, ohne dass er aus dieser Sackgasse wieder rauskommt. Deshalb ab 18, 16, 17 ungefähr so sind unsere Startziele, wo wir dann schon mal was machen können.
Und wie schaffst du es möglichst genau den Vorstellungen deiner Patientinnen und Patienten ihres Aussehens nahe zu kommen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Das ist jetzt zum Beispiel so ein Spiel zwischen zwei Menschen, weißt du?
Ja.
Was macht zum Beispiel ein Liebespaar oder ein Paar, was sich so annähert, dass man denkt, okay, mit der oder mit dem könnte ich, man hört sich erst mal zu.
Ja.
Genau zu. Man versucht, sich in den anderen reinzudenken, Empathie zu entwickeln. Und das ist genau das Spiel, was ich mir erlauben muss als Arzt. Das erste Gespräch ist zuhören, ist fühlen, ist, was denkt diese Person? Wo ist sie in ihrer ganzen Transition jetzt angekommen? Warum sucht sie jetzt gerade speziell meine Hilfe? Warum versucht sie nicht noch andere Strukturen noch vorher abzurufen? Und das sind so die Dinge, die mich dann im Endeffekt zu einem Weg führen oder gemeinsam zum Weg führen. Manche, die kommen dann, oder ich möchte auch ganz gern, wenn sie mir irgendwelche Bilder zeigen, jetzt nicht als das muss so sein, sondern einfach mal so als richtungsgebend, dass man sagt, okay, diese Tendenz, ich muss es natürlich immer wieder übersetzen in das eigene Gesicht, was natürlich da vor mir sitzt, die Tendenz, da sollte ich hin. Und das ergibt sich so Schritt für Schritt für Schritt, was dann auch über die, manche sitzen da und haben starke Augenbrauen oder ein richtiger Wulst über der Nase und über den Augen oder ganz tief liegende Augen, was schon direkt richtig tief männlich ist. Dann wird oft so eine lapidare Äußerung gemacht, ja, da oben, das stört mich. Und jetzt ist halt die Kunst, da einzusteigen, wie viel stört mich, wie hoch soll denn die Augenbraue sein? Und dieses minutiöse, feine Details dann rauszuarbeiten, das kann man auch dann in dem Computer mit bildgebenden Maßnahmen dann ein bisschen verifizieren. So erarbeitet man sich quasi Schritt für Schritt, Struktur zu Struktur, Wunsch des Patienten, Machbarkeit, medizinische Machbarkeit. Das ist so ein großes Spiel. Du merkst gerade, ich höre gar nicht mehr auf, zu erzählen.
Weil es
halt so differenziert ist. Aber der wichtigste Punkt, unabhängig jetzt von dem Technischen, ist erstmal wirklich zuhören. Hören, was der Patient möchte, sich in ihn reinfühlen zu können, um dann das gesprochene Wort in die chirurgische Antwort zu übersetzen. Und das ist ein Punkt, weil viel was mit Erfahrung zu tun hat, weißt du?
Ja, natürlich.
Und auch Menschenliebe. Du musst auch den Menschen, der dir gegenüber sitzt, musst du verstehen. Du musst auch seine Gefühle verstehen. Und du musst ihn lieben, weißt du? Ansonsten machst du deinen Beruf, sägst auf, schneidest auf, formst um und basta.
Ja, ja, natürlich. Aber du hast eine Beziehung zu der Person.
Aber das ist nicht der richtige Weg.
Aber ich stelle mir das auch so vor, dass das eine unheimliche psychologische Betreuung bedarf auf diesem Weg. Arbeitest du da mit Psychologen auch oder empfiehlst oder haben die das dann sowieso?
Ganz genau.
Also die haben das schon.
Genau. Also der Patient an sich wird ja nicht einfach losgelassen und dann einfach mal zum Funk geschickt oder sowas, sondern der hat ja sein ganzes Thema schon längst angearbeitet und psychologisch bewertet. Und ohne eine psychologische Vorbetreuung und ohne eine psychologische Diagnose, wo genau drinsteht, was für diesen Patienten wichtig ist, mache ich ja überhaupt nichts. Ja, also das sind ja Grundvoraussetzungen. Und genau diese werden dann auch dann genutzt, um eventuell nochmal ein Thema aufzuarbeiten, wo die Patienten dann in diesem Prozess nochmal Probleme haben, einfach mit sich selber, um es wieder etwas anzugleichen. Also es ist ständig so ein Spiel zwischen Psychologie, hormoneller Therapie und Chirurgie. Auch natürlich das ganze soziale Umfeld, und das darf ich natürlich auch niemals mit vergessen, das beziehe ich immer oder ich versuche es immer mit einzubeziehen, dass also die Patienten kommen und dann einfach mal ihre Freunde mitbringen. Oder ihre Eltern mitbringen. Und mit denen diskutiere ich dann auch. Weil die sind Teil von dieser ganzen Transition. Die sind für mich wichtig, dass sie Führungsqualitäten, Abpufferungsqualitäten auffangen, müssen die auch tun. Und somit ist das ganze chirurgische Spiel mit dem psychologischen Spiel, mit der Akzeptanz der Gesellschaft, das ist so eine Einheit. Man kann nichts von dem anderen trennen.
Gab es schon mal eine Situation, in der du gesagt hast, ich mache keine OP?
Ja, klar. Das kommt immer wieder vor. Es ist jetzt nicht ein klares Nein. Das ist es noch nicht. Sondern es ist ein, das musst du noch abklären. Du bist noch nicht so weit. Lass dir da noch mal von dem Psychologen oder von einer anderen Stelle noch mal ein bisschen mehr Input geben. Mit dir selber. Auch die Aussage, wie jemand wirklich aussehen möchte. Weil wenn ich operiert habe, habe ich operiert. Und ich möchte nicht, und ein Mensch ist nicht dazu da, mal wieder eine Revision und eine Revision zur Revision. Dazu ist mir der Mensch zu wertvoll. Deshalb, wenn ich was operiere, muss es immer ein Einklang sein zwischen dem Patientenwunsch, dem ärztlichen Verständnis und dem ärztlichen Können. Das muss immer zusammenpassen. Wenn ich das nicht fühle, mache ich nichts.
Es ist mittlerweile auch möglich, die Taille zu verkleinern. Du wirst diese OP-Methode wahrscheinlich bald anbieten. Was ist das Besondere daran?
Ja, also die Taille, da hat man ja schon viel gesehen, so im Fernsehen früher, wenn sich die Damen die Taille, das war ja nur so im 17. Jahrhundert, das war ja der Inbegriff der Fraulichkeit, eine ganz enge Taille und dann das entsprechende weibliche Becken dazu und dann die passende Oberweite. Das ist ja so die Trilogie, wo
das Schönheitsideal, ne?
Genau, das Schönheitsideal, das erotische Ideal, einfach wo nochmal das Weibliche so richtig als gebärfreudig nochmal hin dargestellt wird. Die Frau hat nun mal, und das ist einer der weiblichen Zeichen, hat nun mal eine schmalere Taille als der Mann. Das ist halt mal so. Ja, so. Das Becken ist teilweise breiter, die Taille ist schmäler und dann kommt dann die Bruststruktur mit dem Oberkörper. Und die Männer gehen mehr oder weniger gerade runter. Ja, wenn sie jetzt ganz austrainiert sind, sieht man auch schon eine gewisse Struktur, aber dann sind sie extrem muskulös und das ist auch wieder nicht weiblich. Wir haben halt 12 Rippen, ja. Und da gibt es ein paar Freie dabei, das ist die 12. und die 11. Und die haben mit dem ganzen normalen Torso nicht diesen funktionellen Zusammenhang. Die kann man entfernen auf der einen Seite. Oder jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass man sie nur an einem Punkt anbrecht. Nur das. Im Prinzip schwächt. Das wird mit Ultraschall gemacht. Also ganz zart. Und dann bekommt der Patient ein Korsett an, das er über 3 Monate tragen kann oder tragen muss. Und dann wird über 3 Monate wird Stück für Stück dann die Taille nachgeformt. Es gibt natürlich da auch Gefahren, das darf man nicht vergessen. Also es gibt die sogenannte Pseudoarthrose, dass es überhaupt gar keine Stabilität mehr bekommt. Ist es bei der 12. und 11. Rippe jetzt nicht so tragisch, kann aber doch mal Schmerzen sein, das könnte sein. Aber die Erfahrungen, die wir bis jetzt haben, sind sehr, sehr gut. Wir hatten bis jetzt auch keine Pseudoarthrose, obwohl sie natürlich theoretisch immer möglich ist. Das wäre jetzt mal so ein neues Aufgabengebiet, wo wir dann auch dem Wunsch, die Form noch ein bisschen optimaler zu gestalten, einfach gut nachvollziehen oder chirurgisch nachvollziehen können.
Wie kamst du eigentlich auf die Idee, dich auf die Trans-OPs zu spezialisieren? Das ist ja eine ganz wichtige Frage.
Na, ich war immer schon so ein bisschen wild im Kopf, glaube ich. Dass ich einfach Dinge so in der Vision gesehen habe oder in dem, was ich gefühlt habe. Ich bin auf der einen Seite ein sehr sensibler Mensch, der viel fühlt, viel spürt, aber auch ein sehr pragmatischer Mensch, der dann macht. Und auch sehr kreativ. Das kommt irgendwo dazu. Und die Kombination noch mit dem, was ich einfach studiert, beziehungsweise in meiner Ausbildung, also ich habe meine Ausbildung in Plastikchirurgie und in Mundkiefer- und Gesichtschirurgie und in kraniofazialer Chirurgie. Das heißt also ein sehr komplexes Ausbildungssystem, was mich im Knochen sicher sein lässt und in der Plastikchirurgie in dem ganzen Weichteilprodukt sicher sein lässt. Dieses Zusammenspiel macht mich erstmal von der chirurgischen Seite, von der medizinischen Seite als Facharzt kompetent in diesem Punkt. Aber dann kommt natürlich noch die emotionale Bedeutung dazu. Und das ist eigentlich die fast wichtigere. Ich sehe, wenn ich meine Transgender mache, was für einen emotionalen Einfluss ich auf die menschliche Entwicklung habe. Das ist so wunderschön, Menschen aus ihrem Gefühl, nicht leben zu können, sich eventuell umzubringen, in eine glückliche, lebenswerte Form zu überführen. Das ist, glaube ich, das größte
Glück, das man auch mit dem wäre, das verstehe ich.
Unvorstellbar. Und das noch in der Kombination zu dem medizinischen Können noch dazu. Das ist eigentlich so der Inbegriff, warum ich eigentlich überhaupt Arzt geworden bin. Klar, heilen ist wunderschön, ist alles gut, aber hier greife ich so wirklich in die tiefsten Wünsche eines Menschen ein und kann ihm helfen. Klasse. Also, ja, also so, das ist eine große Kombination von vielem.
Es ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort, muss man sagen, dass du Menschen glücklich machen kannst, weil du sie von ihrem Leid, wirklich großem Leid, befreien kannst. Vielen Dank für dieses sehr, sehr, sehr spannende und auch wichtige Gespräch. Ich bin sicher, es war nicht unser letztes und ich freue mich auf unser nächstes.
Nochmals vielen Dank für die Möglichkeit, Informationen zu geben und die Transgender-Thematik auch den richtigen Platz zu geben in der Gesellschaft.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.